Liebe Gemeinde, heute schauen wir uns die aktuelle Jahreslosung an. Dort drüben an der Wand, ein bisschen laut, können wir diesen einen Vers aus 1. Mose 16, 13 lesen. Dorothee Krämer hat dieses Bild illustriert und drückt mit Farben aus, was dieser Vers uns sagen möchte. Du wirst gesehen, weil Gott nach dir sieht. Bibelverse und Aussagen der Bibel müssen und wollen aber auch im Kontext gelesen werden. Und somit betrachten wir nicht nur den ersten Vers, nicht nur einen Vers, sondern auch die 12 Verse vor der Jahreslosung. Ich lese uns den Predigttext 1. Mose 16, die Verse 1 bis 13 nach der neuen Genfer Übersetzung. Abrahams Frau Sarai war kinderlos geblieben. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar und sagte eines Tages zu Abram: Der Herr hat mir Kinder versagt, aber du könntest mit meiner Sklavin schlafen. Vielleicht kann ich durch sie zu einem Sohn kommen. Abram hörte auf seine Frau. So gab Sarai ihm die ägyptische Sklavin zur Nebenfrau. Abram und seine Familie lebte damals schon 10 Jahre lang in Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abram: Mir geschieht Unrecht und du lässt es einfach zu. Ich habe sie zur Frau gegeben und jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Daran bist du schuld. Der Herr soll entscheiden, ob du im Recht oder ich bin. Sie ist doch eine Sklavin und gehört sowieso dir, gab Abraham zur Antwort. Du kannst mit ihr machen, was du willst. Von da an fügte Sarai ihrer Sklavin so viele Demütigungen zu, dass Hagar schließlich davonlief. Der Engel des Herrn fand sie in der Wüste bei einem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Er fragte sie: Hagar, Sarai Sklavin, wo kommst du her und wohin bist du unterwegs? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Er versprach ihr: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, fuhr er fort. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast. Dein Sohn wird ungestümt sein wie ein Wildesel. Er will mit allen im Streit liegen und von allen bekämpft werden. Selbst seine Brüdern wird er sich entgegenstellen. Da nannte Hagar den Herrn, der mit ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn, sagte sie, hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. Diese Geschichte des Alten Testaments ist so menschlich und zeigt, dass schon damals es Familien gab, die eine komische Konstellation hatten, in der es viel Ärger gab und der man sich auch viel angetan hat. Jeder von uns kann nachvollziehen, wie es den Beteiligten ergangen ist. Aber zugleich zeigt sich in aller Menschlichkeit auch die göttliche Verheißung, die Abraham versprochen wurde. Deine Nachkommen werden in diesem gelobten Land leben und ein großes Volk sein. Noch nicht jetzt, aber in 400 Jahren werden deine Nachkommen hierher zurückkehren und hier leben. Diese Aussicht auf eine Familie lässt Sarah und Abram abwarten und hoffen, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Dieses Abwarten oder Warten oder Ausharren wird von Sarai nach 10 Jahren beendet. Es reicht ihr. Sie will nicht mehr länger warten. Genug ist genug. Ihre Geduld ist am Ende und sie nimmt ihr Glück selbst in die Hand. und nimmt sich ihre Sklavin Hagar, um sich den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. So ähnlich wie eine Leihmutter macht sie das. Am Anfang dieser Geschichte hat keiner der drei das Gefühl, dass Gott nahe ist, dass Gott sie ansieht oder ihnen nachgeht. Solch ein Glaubensbekenntnis auszusprechen wie, du bist ein Gott, der mich sieht, steht in weiter Ferne. Sarai denkt, dass sie von Gott übersehen wurde, dass Gottes Verheißung nicht wahr wird. Die vergangenen 10 Jahre lassen sie müde werden. Sie vertraut Gott nicht mehr. Die Zweifel und die äußeren Umstände haben ihr Denken verändert. Und immer noch ist die Sehnsucht in ihr nach dem Mutterglück so groß, das nicht gestillt wird. Abraham leidet mit seiner Frau, die unter der Schmach der Kinderlosigkeit leidet. Er will ihr helfen, ihre Sehnsucht stillen. Außerdem will er auch selbst einen Nachfolger. Jemanden, der sich an ihn erinnert, der sein Lebenswerk fortsetzt, der seinen Namen trägt. Und zuletzt ist dort Hagar, die Sklavin, die keine Wahl hat. Alles, was mit ihr geschieht, wird von anderen bestimmt. Die Umstände, die zu unserer Jahreslosung führen, sind alles andere als glücklich. Das Leben ist eher bedrückend und von Leid geprägt. Unerfüllte Lebensträume werden uns präsentiert, die das Herz schwer machen. Es ist auch schwer, wenn man sieht, was anderen geschenkt wird und man selbst leer ausgeht. Warum muss ich warten? Warum sieht Gott mich nicht an? In dieser Geschichte geht es um das Ausbleiben von Zukunft. Ohne ein Kind gibt es keine Zukunft für Abrahams Familie und der Knecht Eliezer wird am Ende die Familie übernehmen. Dann ist es nicht mehr Abrahams Familie, sondern es ist seine Familie. Doch wie kommt es zu diesem wunderbaren Glaubenssatz, du bist ein Gott, der mich sieht? Das Ende schreibt Gott. Er bestimmt es, wie es ausgeht, wie das Versprechen an Abraham erfüllt wird. Abraham, Sarai und Hagar dagegen sehen sich, sehen auf das, was mit ihnen passiert. Gott dagegen sieht auf uns. Er sieht uns an und sieht, was aus uns einmal werden soll, einmal geschehen kann. Und dabei sieht er auch die Zwischenschritte, die zu diesem Leben dazugehören. Gott sieht uns. Dieses Sehen ist auch der Leitfaden meiner Predigt heute. Mein erster Punkt lautet, Gott sieht die Einsamkeit. Gott sieht unser Bedürfnis nach echter Gemeinschaft, die über das Oberflächliche hinausgeht. Dabei nehmen wir die Einsamkeit ganz unterschiedlich wahr. Denn Einsamkeit entsteht, wo die Kluft zwischen dem Gewünschten und dem tatsächlichen Beziehungen zu sehr auseinanderklaffen. Diese Spannung zwischen dem Wunsch und der Realität, den möchten wir gerne auflösen. Und da gibt es ein Problem. Da es nicht nur an uns liegt, sondern auch an den anderen, kommt es auch vor, dass wir uns in einer Gemeinschaft sehr einsam fühlen können. Es liegt an dem anderen, an die Gemeinschaft miteinander. Diese Einsamkeit in der Gemeinschaft beherrscht unseren Bibeltext. Denn Sarai hält diese Einsamkeit nicht mehr aus. Sie ist nicht alleine, aber trotzdem ist die Einsamkeit in ihr drin. Sie leidet so sehr unter dem Kinderlosen, unter der Kinderlosigkeit, dass sie etwas tun muss. Sie verfällt in Aktionismus. Sie muss diese Einsamkeit ablösen, auflösen. Sie stillt ihre Bedürfnisse nach Gemeinschaft mit menschlichen Plänen. Sie versucht etwas und dabei ist immer die Chance, dass es gut geht oder dass es schlecht geht. In ihrem Fall scheitert sie. Die Gemeinschaft zwischen Abraham und ihr wird durchbrochen. Sie verliert mehr, als sie gewinnt. Mit Hagar als Nebenfrau hat sie jetzt selbst einen Gegner in ihrer Familie. Denn der Platz als Frau, als Mutter des großen Volkes wird von Hagar angefochten. Die Konkurrenz in der eigenen Familie zu haben, ist total schlecht. denn man hat keinen Ort, der ein Zufluchtsort ist. Doch warum reagiert Gott nicht auf die Einsamkeit von Sarai? Gott lässt uns in dem, was wir uns selbst aussuchen. Gott reißt die Situation nicht an sich, sondern steht neben uns und wartet auf unseren Hilfeschrei. Er wartet darauf, dass wir ihn suchen und nicht das suchen, was wir wollen. Der zweite Punkt lautet, Gott sieht die Demütigung. Was wir uns Menschen gegenseitig antun, das kann man sich nicht vorstellen. Für viele Menschen gehört es dazu, zum Leben, dass wir den anderen runterdrücken. Herunterdrücken und uns herhochzuheben und größer zu wirken. Ich zeige dir, dass du nicht hierher gehörst, dass dein Platz woanders ist. Schon als Kinder verhalten wir uns so, dass wir den anderen ausgrenzen und der Chef sein wollen. Fragt mal Geschwister, wer voneinander der Chef ist. Einer wird immer sagen, ich. Und der andere wird sagen, stimmt gar nicht, ich bin der Chef. Und schon fängt der Streit an. Dabei geht es immer um den eigenen Platz. Wie komme ich bei dem anderen an und wie bleibe ich ganz oben? Mit Treten, Hauen und Stechen wird die Anerkennung erkämpft. Und diese kleine, niedliche Frage, wen magst du mehr oder hast du mich lieber, Papa? Ist vermeintlich niedliche Frage, aber die führt dazu, dass die Kinder sich streiten. Dass Streit in der Familie herrscht. Wer wird bevorzugt und wer wird nicht bevorzugt? Wer hat das Nachsehen? Bei Sarai und Hagar können wir sehen, wohin der Vergleich mit dem anderen führt. Beide werden gedemütigt, denn beide nutzen ihre Chancen aus, sich selbst neuen Wert zu geben, den Wert und werten damit das Gegenüber ab. Anerkennung auf Kosten der anderen. Ich bin besser als du, weil du das nicht kannst. Sarai kann keine Kinder bekommen. Hagar kann keine eigenen Entscheidungen treffen. Beide sind in ihrem Leben gefangen. Sarai ist frei, aber ohne eine Zukunft. Hagar ist eine Gefangene mit einem Lichtblick unter ihrem Herzen, denn sie ist schwanger und trägt die Zukunft in sich. Beide haben etwas, was der andere gerne hätte und wollen das nicht hergeben, was sie haben. Somit beginnt das Tauziehen der beiden Frauen um die Anerkennung. Doch beide verlieren, denn jeder spielt seine Trümpfe aus und demütigt den anderen. Gedemütigt zu werden und jeder Anerkennung geraubt zu werden, lässt uns radikale Schritte tun. So verletzt sind wir zu allem fähig. Nur so lässt sich erklären, warum Sarai ihre Dienerin Hagar das Leben so unerträglich macht. Es führt dazu, dass Hagar lieber tot wäre, als noch länger in dieser Schmach und Unterdrückung zu leben. Sie hat kein Kämpfen oder Fliehen, dieses Gegeneinander kämpfen kann sie nicht mehr. Sie flieht. Hagar entscheidet sich zu fliehen und lässt alles hinter sich. Sie geht in die Wüste. Sie geht bewusst in die Einsamkeit der Wüste, wo sie alleine mit ihren Gedanken ist. Dort ist sie frei, aber gefährdet, weil sie der Sonne und den Gefahren der Wüste ausgesetzt ist. Ohne Schutz, ohne einen Beistand, läuft sie in die Richtung ihrer Heimat. Weg von dem Kummer, in eine ungewisse Zeit, verlassen auf sich gestellt. Doch Gott sieht die Überforderung von Hagar. Er sieht auch den Druck, der auf Sarai liegt. Er verschließt seine Augen nicht vor der Not, aber er lässt sie ihre Wege gehen. So ist es auch mit uns. Wir dürfen unsere Wege selbst aussuchen und in die Wüste gehen. Die Wüste ist dabei der perfekte Ort zum Nachdenken, denn dort lenkt uns nichts mehr ab. Wo nur noch Sand ist, da fallen uns nicht so viele Sachen ein. Dort können wir unsere Gedanken ordnen und in der Stille das Gesagte und Getane reflektieren. Solch eine Auszeit aus dem Alltag lässt uns das erkennen, was sonst im Verborgenen bleibt. Besonders die unangenehmen Entscheidungen, die, für die wir uns schämen, werden in dieser Auszeit sichtbar. Damit sind wir auch beim nächsten Punkt in meiner Predigt angekommen, den wir gerne verstecken würden. Die Schuld, das Versagen, das, was uns nicht gelungen ist. Auch dieses Negative an mir sieht mein Gott. Gott sieht die Schuld. Und deshalb finde ich diesen Predigttext so schön menschlich, denn jeder der drei Personen hat Schuld auf sich geladen. Die beiden Frauen und auch Abraham haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Typisch Mensch, das Beste wollen und doch zum Schlimmsten führen. Abraham und Sarai wollen nicht, dass das Lebenswerk ihrer Hände in die Hände des Knechtes fallen. Sie wollen nicht, dass jemand anders das bekommt, was sie haben. Und deshalb nehmen sie sich die ägyptische Magd und zwingen sie ihren Willen auf. Sie soll das Kind bekommen. Die, die keinen Namen trägt und keinen Namen hat, soll der Familie einen Nachkommen schenken. Diese Schuld von Sarai und Abraham wird oft übersehen. Aber sie ist da. Über das Leben von anderen zu entscheiden und sie zu zwingen, das kann nicht Gottes Plan sein. Und Gott bestätigt dies auch. Denn er später sagt, nein, der Sohn von Sarah soll die Verheißung erben. Das, was er sich ausgedacht hat, soll passieren. Nicht das, was wir uns ausdenken. Aber auch Hagar ist nicht unschuldig. Sie achtet die Geringen und verspottet jene, die an ihrem Mangel leidet. Sie sticht in die Wunde von Sarai, um sich zu erhöhen und sie abzuwerten. Jemanden, der am Boden liegt, zu treten, ist ganz, ganz feige. Aber noch viel schrecklicher finde ich die Bestrafung von Abraham und Sarai, wie sie mit der schwangeren Frau umgehen. Es ist unbeschreiblich, wie Abraham es zulassen kann, dass eine Mutter mit seinem Kind im Bauch gequält wird. Schuld und Scham werden in dieser Geschichte offengelegt. Was sonst im Verborgenen passiert, ist für alle sichtbar. Heilsam erscheint diese Offenlegung nicht, wenn jeder sieht, was passiert ist. Aber verschweigen darf man sie auch nicht, denn dann wächst dieses Geschwür immer mehr. An diesem Punkt greift Gott ein, denn er sieht nicht länger zu. Er nimmt sich den Schwächsten in dieser Situation an, um mit ihr das Heil in dieser Patchwork-Familie zu bringen. Hagar, die Ausländerin, die von keinem mit ihrem Namen angesprochen wird, mit ihr beginnt Gott eine Geschichte zu schreiben. Mit Hagar zeigt uns Gott, dass er ein Gott der Schwachen und Hilflosen ist. Er ist ein Retter, jemand, der nicht an den Verletzten vorübergeht, sondern stehen bleibt. Er sieht den Menschen an, egal wer er ist, woher er kommt. Gott nimmt sich Zeit für Hagar, die in diesem Machtkampf unter die Räder gekommen ist und wird von ihm angesehen. Der Engel des Herrn sieht sie in der Wüste bei dem Brunnen an. Und er fragt sie, Hagar, Sarai Sklavin, wo kommst du her und wohin willst du unterwegs sein? In diesem Moment greift Gott ein. Er offenbart sich Hagar, die auf dem halben Weg nach Ägypten ist. Er kennt ihren Namen. Er weiß, was sie an diesem Ort gebracht hat. Und fragt sie, ob er in ihr Leben hineinsprechen darf. Darf ich dir etwas sagen? Hagar antwortet, ich bin auf der Flucht von meinen Herren Sarai. Sie verschweigt vor dem Engel des Herrn nichts und offenbart ihre aussichtslose Lage. Sie antwortet ehrlich, in kurzer Weise und lässt den Engel in ihr Leben sprechen. Ja, du darfst sprechen. sag mir etwas. Wenn Gott uns ansieht, bleibt uns eigentlich nichts übrig, als ehrlich von ihm zu sein. Gott weiß und sieht es sowieso, was passiert und was geschehen ist. Wir können uns nicht vor ihm verstecken und wir brauchen es auch nicht. Hagar erkennt es in dieser Begegnung, dass dieser Engel Gottes keine Gefahr von ihm ausgeht, sondern Ströme des Lebens fließen. Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das Leben ist dort zu finden, von wo du geflohen bist. Eine harte Anweisung des Engels, aber diese Richtungsänderung ist nötig. Denn aufgedeckte Schuld will uns zur Umkehr auffordern. Geh zurück und stell dich deiner Schuld, die du begangen hast. Begib dich an den Ort, wo du gescheitert bist. Gott führt Hagar zurück in das alte Leben, aber er gibt dir eine Zukunft mit auf diesem Weg, die sie durch die Wüste und auch durch die Jahre der Sklavin tragen wird. Damit sind wir am letzten Punkt meiner Predigt angekommen. Gott sieht die Zukunft. Gott sieht die Zukunft von Hagar und lässt sie einen Blick auf diese Zukunft werfen. Er sprach zu ihr, ich will deinen Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast. Dein Sohn wird ungestüm sein wie ein Esel, Wildesel. Er wird mit allem im Streit liegen und von allen bekämpft werden. Selbst seinen Brüdern wird er sich entgegenstellen. Gott zeigt sich Hagar, er übersieht sie nicht, sondern nimmt sie wahr. Er schenkt ihr Aufmerksamkeit, indem er sie mit ihrem Namen anspricht und ihr eine Zukunft eröffnet, die sie nicht mehr allein lässt. Du bist nicht mehr allein. Der Sohn, den du gebären wirst, gehört dir. Es ist dein Kind. Du darfst ihm den Namen Ismael geben. Und damit, das finde ich ganz interessant, liegt die Namensgebung wohl in den Händen der Mutter. Denn sie gibt dem Kind eine Bedeutung. Hagar erfährt so, dass es ihr Kind ist, nicht das Kind ihrer Herrin. Dieser Zuspruch auf eine eigene Zukunft mit einem Sohn gibt ihr neuen Mut. Sie wird wahrgenommen und bekommt eine Anerkennung, die man nicht mehr nehmen kann. Gott sieht sie und wird sichtbar in ihrem Leben. Sie hat einen Begleiter gehabt, der nach ihr gesehen hat, der ihr hinterhergegangen ist. Sie erkennt, dass Gott in der Wüste nach ihr gesucht hat, dass sie nicht auf sich gestellt ist. Deshalb nennt sie den Herrn, der mit ihr geredet hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. Gott wird für Hagar sichtbar und spürbar in der Fürsorge, die er ihr in seiner Gnade gewährt. Gott erbarmt sich über Hagar und Ismael. Er lässt sie nicht ohne seinen Schutz und Segen zurück. Dieser Gott Abrahams, der sich den Menschen zuwendet, will in unserem Leben hineinsprechen. Gott sieht mich und er übersieht mich nicht, sondern nimmt mich wahr und schenkt mir seine Aufmerksamkeit. Mit diesem Alleinsehen verleiht er mir Ansehen. Und somit bekommen wir von Gott unserem Wert zugeteilt. Und wir dürfen hoffen auf ihn. Denn er schenkt uns eine Zukunft, wenn wir ihn in unserem Leben sprechen lassen. Ich muss gerade an diesen kleinen Goldklumpen denken, den Jonas mitgebracht hatte. 250 Euro waren es ungefähr, ne? Diesen Wert geben wir alle diesem Gold. Aber Gott gibt uns einen Wert, den man nicht mehr nehmen kann. Wenn wir jetzt ganz viel Gold finden würden, dann wäre dieser kleine Klumpen nichts mehr wert. Aber unser Wert besteht bei Gott für immer. Denn er sagt, mein Sohn Jesus Christus ist für euch gestorben. Er gibt euch den Wert. Und deshalb hält Gott für uns eine Zukunft bereit. Der sich auf Gott vertraut und auch seinen Worten vertraut, den lässt er zu sich kommen und sagt: Gut, wenn du mich annehmen willst, wenn ich in dein Leben hineinsprechen darf, dann darfst du sehen, was die Zukunft bringen wird. Denn ich bin ein Gott, der dich sieht. Amen.